Guten Morgen zusammen. Das Thema heute ist das Thema Abendmahl. Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte, fragt das Kind im Haus eines jüdischen Mannes. Und der Vater antwortet jedes Jahr dasselbe: Sklaven waren wir dem Pharao im Land Ägypten, aber der Ewige, unser Gott, führte uns heraus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Und jedes Jahr im Frühjahr vor dem Passafest wiederholt sich dieses rituelle Gespräch zwischen dem jüngsten Sohn einer Familie und dem Vater. Und danach deutet dann der Vater auch das Sedermahl, also das, was da zusammen vorm Passafest gegessen wurde. Das sind die Matzen, das ungesäuerte Brot. Das wird das Brot des Elends genannt. Dann das Moroa, das ist ein Bitterkraut, das soll an die Bitterkeit der Jahre in Ägypten erinnern. Das Charoset, das ist ein Mus aus Äpfeln und Nüssen und das soll den Lehm symbolisieren, den die Israeliten damals brauchten, um die Ziegel herzustellen. Dann wird auf das Ringen des Pharao mit Mose und Aaron eingegangen, weil der Pharao, sein Herz war ja am Ende verstockt. Alles das wird bedacht und zum Schluss bekommt jeder ein kleines Stückchen Lamm, das daran erinnern soll, dass damals der Todesengel durch Ägypten geht und die Israeliten verschont wurden, dass niemand von ihren erstgeborenen Söhnen umgebracht wurde, wenn sie Blut an die Häuser ihrer, an die Hauswand ihrer Türen strichen. Und wir feiern heute das Abendmahl. Und das Abendmahl, das wir heute feiern, hat seinen Ursprung eben in diesem Passamahl Israels. Und wir feiern dieses Abendmahl ganz bewusst als Gemeinschaft. Abendmahl feierst du nicht alleine. Kein Mensch im Normalfall käme auf die Idee, ich feiere alleine für mich das Abendmahl. Sondern Abendmahl ist ganz bewusst ein Gemeinschaftsmahl. Der Paulus schreibt, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib und wir alle haben Teil an dem einen Brot. Besonders im Abendmahl treten Christen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hinein. Sie werden daran erinnert, dass sie eine Beziehung zu diesem Christus haben. Dass es wichtig ist, dass diese Beziehung auch besteht. Und was beim Abendmahl auch wichtig ist, im Abendmahl sind alle gleich. Es gibt im Abendmahl keine Rangunterschiede. Der eine ist frommer, der andere ist nicht so ganz fromm. Im Abendmahl sind alle gleich geschaltet, weil sie alle durch das gleiche Blut des Herrn Jesus erlöst sind. Und keiner kann von sich sagen, also ich brauche ja Vergebung durch Jesus, aber ich brauche nicht ganz so viel wie der XY. Der hat deutlich mehr auf dem Kerbholz als ich, wenn ich an seine Jugend denke. Nee, wir stehen alle vor dem Herrn Jesus gleich und wir brauchen alle das volle Blut des Herrn Jesus, damit wir gerettet werden. Und ich möchte jetzt uns mit hineinnehmen in das Abendmahl, wie es in Korinth damals gefeiert wurde. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes aus 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 22. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit den Worten: Jeder nur für sich alleine. Dies aber gebiete ich euch. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. In Korinth feierten sie das Abendmahl im Haus eines wahrscheinlich wohlhabenderen Gemeindegliedes, wo ausreichend Platz war, dass möglichst viele aus der Gemeinde dort zusammenkommen konnten. Es ist auch möglich, dass in mehreren Häusern gleichzeitig dieses Abendmahl gefeiert wurde. Das ist nicht ganz sicher. Das Problem in Korinth war, es gab Spaltungen in dieser Stadt. Und diese Spaltungen, die waren relativ leicht zu definieren. Da gab es die Armen und es gab die Reichen. Und das war die Spaltung in dieser Gemeinde. Und jetzt war es so, in der Regel nahm man damals zwei Mahlzeiten täglich zu sich. Eine morgens und eine abends nach der Beendigung der Tagesarbeit. Die Ausnahme war der Sabbat, da aß man dreimal und da aß man das dritte Mal nach dem Gottesdienst am Sabbat. Und wenn man aß, aß man Fisch, Gemüse und Obst und Fleisch, das ist, glaube ich, ähnlich wie heute, war relativ teuer und deswegen aß man das eigentlich ganz selten nur. Also Fleisch aßen eigentlich nur die wohlhabenderen Menschen. Und jetzt kam man hier in der Gemeinde zusammen am ersten Tag der Woche, also am Sonntag. Und dann war das so, dann brachte jeder etwas zum Essen mit. Und der Haken war jetzt, jeder brachte natürlich das mit, was er hatte. Und das sind jetzt die Reichen, die bringen natürlich, was weiß ich, nicht nur Fisch mit, sondern vielleicht auch ein Stückchen Lammfleisch oder sowas. Also Lamm hat man mehr gegessen, Rindfleisch und Schweinefleisch war damals zwar erfunden, aber wurde nicht gegessen. Das heißt also, das brachte man mit. Und dann setzten die sich da an den Tisch und Paulus sagt, jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und was er damit ausdrücken will, ist, ihr geht hin, setzt euch hin und fangt an zu essen. Und das Ergebnis ist, die Reichen, die sind nachher mächtiglich satt und die Armen sind hungrig. Und bei den Reichen ist es sogar so, dass die nicht nur so ein Wässerchen zum Essen trinken, sondern die trinken Wein. Und das Ergebnis ist, wenn es nachher zum Abendmahl kommt, sind die alle schon so ein bisschen beschickert. Dann sind die betrunken. Letzten Endes kann man sagen, in Korinth war das so, die Armen saßen da und konnten zuschauen, wie die Reichen schlemmten und prassten, wie die sich's gut gehen ließen. Und der Paulus sagt, wer so handelt, der verachtet nicht nur den Herrn Jesus, der verachtet die ganze Gemeinde. Die Gemeinde gehört zusammen, sie sind alle zusammen. Und sie gehören zusammen und sie gehören immer zusammen und sie gehören auch zusammen, wenn sie zusammen essen. Der Paulus sagt, also wenn man mal das genau nimmt, ihr feiert da eigentlich gar kein Abendmahl. Das macht ihr gar nicht. Christsein ist etwas, das kannst du erstmal nur in der Gemeinschaft mit anderen leben. Und die Christen gehören immer zusammen, egal ob in Eringshausen oder an irgendeinem anderen Ort der Welt. Sie gehören immer alle zusammen. Sie sind immer eine Einheit. Und eine Einheit bin ich zu jeder Zeit. Die bin ich dann, wenn ich in der Gemeinde zusammen bin, aber ich bin genauso eine Einheit, wenn ich getrennt von der Gemeinde bin, mal durch eine Zeit, vielleicht wenn ich krank bin oder sonst was. Das ist wie mit einem Ehepaar. Ja, also ein Ehepartner weiß, ich bin mit meinem Partner verheiratet. Und wenn ich mal eine Woche lang unterwegs bin, dann bin ich trotzdem immer noch verheiratet. Und dann weiß ich, ich gehöre mit diesem Menschen zusammen. Und genauso gehört auch die Gemeinde zusammen. Die Gemeinde gehört zusammen. Christsein, Gemeinde und Gemeinschaft. Das kann nur zusammen gelebt werden. Alleine funktioniert das gar nicht. Und das Problem in Korinth war die Spaltung. Und deswegen schreibt der Paulus schon in 1. Korinther 1, ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Das heißt, die sitzen alle beim Abendmahl zusammen, aber letzten Endes sind die überhaupt keine Gemeinschaft, weil jeder seins für sich ist. Und das in Korinth war das Problem die Spaltungen. Und bei uns sind es vielleicht die Interessengruppen in der Gemeinde. Die einen sagen, die Bibelstunde, das ist mit Abstand das Wichtigste in der Woche. Die muss promoted werden, also die muss gestärkt werden. Die nächsten sagen, nee, die Kinder- und Jugendarbeit, das ist das Wichtige. Und wieder andere sagen, ach, Käsekuchen, die Musik, das ist das Wichtigste. Wenn wir gute Musik im Gottesdienst haben, dann, ja dann, ja was dann? Es gibt unterschiedliche Interessengruppen in Gemeinde. Das ist immer so. Das ist hier so und an jedem anderen Ort dieser Welt auch. In jeder Gemeinde hast du Interessengruppen. Und das Problem bei diesen Interessengruppen ist, dass die schnell zum Selbstläufer werden. Das kann so weit führen, dass die gar nicht mehr miteinander reden, wenn sie verschiedene Interessen haben. Dann schweigt man sich nur noch an und irgendwann tut es einen großen Knall. Irgendwann ist es so weit, dass du in Gemeinde gar nicht mehr miteinander reden kannst. Warum? Weil du eben verschiedene Interessen hast. Und jeder geht natürlich davon aus, dass seine Interessen die mit Abstand wichtigsten sind, was ja ganz normal ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unserer Gemeinde das Gespräch suchen, wenn wir verschiedene Interessen haben. Wenn in Gemeinde nicht mehr gesprochen wird, wenn sich nicht mehr ausgetauscht wird, das ist der Tod im Topf. Dann kann das nur schiefgehen. Eine Gemeinde, die nicht miteinander redet, auch nicht, ich betone das, in Liebe miteinander diskutiert, die fährt irgendwann mit Karacho gegen die Wand. Das wird das Ergebnis sein. Wenn du in Gemeinde nicht mehr sprichst, wenn du nicht mehr redest, wenn du auch nicht mehr die gemeinsamen Wege suchst, wo du sagst, wir wollen in eine bestimmte Richtung gemeinsam alle zusammen gehen, dann fährt Gemeinde gegen eine Wand. Und das ist nicht gut. Und darum ist es wichtig, wenn wir verschiedene Interessengruppen in der Gemeinde haben, dass wir miteinander reden, uns austauschen, dass wir nach Einheit bestrebt sind und vor allen Dingen gemeinsame Ziele haben, die wir gemeinsam verfolgen. In Korinth war das nicht mehr der Fall. Da gab es keine Gemeinschaft. Die gehörten zwar zusammen, organisch, dass sie zur Gemeinde gehörten, aber da gab es die Reichen und die Armen und nach Möglichkeit wollten die doch eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun haben. Und das darf nicht passieren, auch bei uns. Wir müssen miteinander reden, gerade wenn wir verschiedene Interessen haben. Der Paulus geht dann weiter und schreibt der Gemeinde, wie es richtig geht mit dem Abendmahl. 1. Korinther 11, 23 bis 26. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Paulus schreibt, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist, in 1. Korinther 5. Und so wie das Blut des Passahlammes damals die Israeliten schützte, als der Todesengel durch Ägypten geht, genauso schützt das Blut des Herrn Jesus die Christen heute. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Ablauf in Korinth. Wie haben die damals dieses Abendmahl überhaupt gefeiert? Also zu Beginn stand da zuallererst mal die Brothandlung. Das heißt also, dass das Brot ausgeteilt wurde. Dazu ging entweder der Gastgeber oder in der Familie der Hausvater her und betete jedes Jahr dasselbe Gebet. Gepriesen seist du, Yahweh, unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Das wurde grundsätzlich bei jedem Abendmahl zuerst mal gebetet. Und dann teilte der Hausvater das Matzen, das Brot der Bitternis aus. Im Anschluss daran wurde gemeinsam gegessen. Das heißt also von wegen, die Weinhandlung kommt erst hinterher. Also erst die Brothandlung, Brot wird gebrochen, ausgeteilt, alle essen das Brot. Dann erfolgt das Abendessen und das Abendessen wird abgeschlossen mit der Weinhandlung, dass nämlich dann der Wein gereicht wird, der Wein des Abendmahls. Also Brothandlung, Abendessen und im Anschluss dann die Weinhandlung. Deshalb gehörte das damals so wirklich so zusammen. Das war in das Essen integriert. Der Paulus schreibt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das sind Worte des Herrn Jesus. Dieses Kelch in meinem Blut, das kann so viel bedeuten wie auf Kosten von oder für den Preis von. Man könnte den Satz übersetzen, dieser Kelch ist der Bund, der mein Blut kostet. Dieser Kelch, dieser Abendmahlskelch steht für mein Blut. Und das Blut steht natürlich für den gewaltsamen Tod des Herrn Jesus. Und durch das Trinken des Weins zum Abschluss des Abendmahls wird jeder, der an Christus glaubt, an diesen neuen Bund erinnert. An diesen Bund, der letzten Endes ihn selbst vor dem Tod, den er eigentlich verdient hätte, errettet. Im Abendmahl werden alle daran erinnert, dass ein Bund besteht zwischen dem, der das Abendmahl nimmt, sofern er an Christus glaubt, und Christus selbst. Und er soll wissen, durch diesen Bund bin ich von Sünde befreit und gerettet. Und wir feiern auch heute gemeinsam das Abendmahl. Wir essen gemeinsam das Brot des Abendmahls, nicht um irgendwie satt zu werden, sondern um uns daran zu erinnern, dass Christus für jeden, der an ihn glaubt, gestorben ist. Und das bedeutet, dass zwischen Gott und dem, der an ihn glaubt, wirklich alles im Reinen ist. Dass alles gut ist. Der Punkt ist der, wir lesen das in den Evangelien immer so ganz locker flockig. Jesus Christus ist für uns gestorben. Das sind immer nur so ein paar Verse in den Evangelien, die von der Kreuzigung erzählen. Aber die Frage ist, sind wir uns eigentlich dessen bewusst, was das da bedeutet? Was bedeutet dieses Abendmahl eigentlich für uns? Christus ist für uns gestorben. Halleluja. Das wissen wir alle. Aber was bedeutet es? Das ist zunächst mal diese unsagbare körperliche Qual, die Jesus Christus am Kreuz erdulden musste. Wer am Kreuz starb, der ist nicht an Blutverlust gestorben, sondern der ist erstickt. Der ist erstickt, weil er sich nicht mehr abstützen konnte, seinen Körper aufrichten konnte, um Luft zu schöpfen. Die Gekreuzigten sind alle erstickt. Das ist erbärmlich. Das ist kein schöner Tod. Noch dazu ist er unfassbar qualvoll. Aber die Höhe dessen, was der Herr Jesus erleiden musste, ist nicht nur diese körperliche Qual. Die hatten alle, die gekreuzigt wurden, und damals waren die Straßen teilweise voll von gekreuzigten Menschen, das mussten die alle erleiden. Aber für den Herrn Jesus kam es um ein Vielfaches schlimmer, denn der musste Gottverlassenheit erdulden. Und darum sagt er am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, was Gottverlassenheit bedeutet? Ihr wisst das alle nicht, weil solange ein Mensch auf dieser Erde lebt und sein Herz schlägt, hat er die Möglichkeit, zu Gott zu rufen, mit Gott zu reden. Der muss kein Christ sein, mit Gott reden kann jeder und zu Gott reden kann jeder. Aber dann, wenn mein Leben zu Ende ist und ich habe keine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen, dann ist mein Los die Hölle. Das ist das Ergebnis. Und das heißt Gottverlassenheit, da ist kein Gott mehr. Hier kann jeder Mensch immer noch zu Gott rufen, kann zu Gott flehen und bitten und hoffen, dass er hilft und eingreift. Aber in der Gottverlassenheit ist das alles Geschichte. Und diese Gottverlassenheit, die hättest du verdient. Du hättest sie verdient. Ich auch. Aber du hast sie verdient. Kein Kontakt mehr zu Gott möglich, nichts mehr möglich. Keine Verbindung möglich. Du kannst beten, ja, aber dieses Gebet hört niemand. Das ist Gottverlassenheit. Und jedem, der an Christus glaubt, der soll durch das Abendmahl wissen, diese Gottverlassenheit, die du verdient hättest, die habe ich auf mich genommen, damit du es nicht mehr brauchst. Du kannst Beziehung zum Vater haben. Du kannst ewiges Leben haben. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann sind wir die Gäste des Herrn Jesus. Er lädt uns ein. Und jeder, der zum Abendmahl kommt, ist würdig, dieses Abendmahl zu leben. Zu nehmen. Du musst nicht besonders fromm sein, damit du das Abendmahl nehmen kannst. Durch die Einsetzungsworte werden wir immer wieder daran erinnert, was Gott in Jesus Christus für jeden von uns getan hat, der an ihn und das Opfer des Herrn Jesus glaubt. Und wenn wir das tun, dann tun wir das alle gemeinsam vor Gott. Keiner für sich alleine. Wir nehmen dieses Abendmahl alle zusammen. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt. Auf die Haltung kommt es an. 1. Korinther 11, 27 bis 34. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass er nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Ich glaube, das Wichtigste zuerst. Unwürdig meint nicht die Person, sondern unwürdig meint die Haltung, mit der jemand das Abendmahl einnimmt. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ist durch sein Blut würdig gemacht, dieses Abendmahl zu nehmen. Jeder, der an Christus glaubt, ist würdig genug. Ob arm oder reich, dick oder dünn, spielt alles keine Rolle. Wenn du an Christus glaubst, bist du würdig, weil er dich würdig macht. Es kann jetzt natürlich sein, dass irgendwo Sünde in meinem Leben ist, wo ich merke, da ist Sünde, und diese Sünde habe ich Gott noch nicht bekannt, da habe ich Gott noch nicht mit drüber geredet. Und dann habe ich die Möglichkeit, vor dem Abendmahl das zu überprüfen und diese Schuld vor Gott zu bringen und ihm zu bekennen. Und dann kann ich würdig an diesem Abendmahl teilnehmen. Der Paulus warnt in Kapitel 5 vom 1. Korintherbrief sehr eindrücklich davon, dass man das Abendmahl nicht leichtsinnig oder unüberlegt zu sich nehmen sollte. In Korinth war das Problem halt, dass die Menschen sehr, sehr eigensüchtig waren. Die haben nur an sich selbst gedacht und haben die anderen in der Gemeinde mehr oder weniger links liegen gelassen. Und deswegen sagt der Paulus hier, wer das macht, der verachtet die Gemeinde und der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Das Wort schuldig ist hier ein Wort aus der Gerichtssprache und es bedeutet, dass da jemand vor Gericht als schuldig erkannt worden ist und dafür bestraft werden muss. Und jetzt ist die Frage, wer kann denn am Abendmahl teilnehmen? Und das hat Eckhard Schnabel sehr gut formuliert. Den Eckhard Schnabel werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber ihr kennt mit einer Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit, zumindest viele von euch, seinen Bruder Siegfried Schnabel. Der Siegfried Schnabel ist der Bruder vom Eckhard Schnabel und der Eckhard Schnabel ist Professor für Theologie irgendwo in Amerika. Der hat Folgendes geschrieben: Man kann an der Feier des Abendmahls nur dann würdig teilnehmen, wenn man sich Rechenschaft darüber abgelegt hat, ob die Bedeutung des Todes Jesu Christi mit dem eigenen Verhalten bei der Mahlfeier übereinstimmt. Das bedeutet, ich muss mir meine Schuldhaftigkeit vor Jesus Christus einfach mal eingestehen und sagen, ich bin schuldig, so wie ich bin. Und ich brauche das auch nicht besser zu machen. Ich brauche nicht meine Schuld irgendwie in ein besseres Licht zu stellen und sagen, Herr, ich bin nicht ganz so schlecht wie andere. Also es gibt Schlechtere als mich. Das wird wahrscheinlich sogar stimmen, dass es Schlechtere als dich gibt. Aber das brauchst du gar nicht. Weil Jesus sagt, wenn du dir deine Schuldhaftigkeit vor mir eingestehst, dann ist alles gut. Und darum ist die innere Haltung so wichtig. Ich kann eure innere Haltung nicht überprüfen. Ihr könnt auch meine innere Haltung nicht überprüfen. Das kannst du natürlich nur selbst. Nur du selbst weißt, wie du zu Jesus stehst. Vielleicht sitzt du auch schon jahrelang hier in dieser Gemeinde und hast im tiefsten deines Herzens überhaupt keine Beziehung zu meinem Jesus. Meine Oma hat früher immer gesagt, die ist schon vor 30 Jahren gestorben, in Allendorf hatten wir blaue Stühle. Die hat immer gesagt, ich bin mir über eins sicher, es werden nicht alle, die hier ein Leben lang auf den blauen Stühlen gesessen haben, am Ende im Himmel sein. Dass du hier bist, ist keine Garantie für die Ewigkeit, sondern die Garantie für die Ewigkeit ist einzig und allein der Glaube an Jesus Christus. Dass du Teil dieser Gemeinde bist, vielleicht sogar Mitgliedsbeitrag bezahlst, das bringt dich nicht in den Himmel, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Und darum sagt er, prüf dich selbst. Nur du kannst wissen, wie du zu meinem Jesus stehst. Dann gibt der Paulus zum Schluss hier noch einen Tipp und sagt, wenn ihr jetzt zusammenkommt zum Essen, also zum gemeinsamen Essen abends, am Sonntagabend, dann wartet doch jeder auf den anderen und dann teilt das, was ihr habt. Dann, weil man gegenseitig Rücksicht nimmt, wenn man die anderen alle gleich achtet und wertschätzt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Dann wird diese brüderliche Liebe wieder ganz neu eingeübt. Und der Paulus sagt, wenn es euch so geht, dass ihr so einen Hunger habt, dass ihr es gar nicht mehr aushaltet, dann esst doch bitte was zu Hause. Da habt ihr doch Häuser, dann geht ihr zum Abendmahl und dann könnt ihr da auch noch eine Kleinigkeit essen. Aber beschämt nicht die anderen. An den Kleinigkeiten entscheidet sich oft sehr wesentlich in der Gemeinde, ob die Gemeinschaft wirklich gelebt wird oder ob das nur ein Wunsch ist. An den Kleinigkeiten. Das entscheidet sich nicht an den großen Dingen. An den Kleinigkeiten entscheidet sich, ob Gemeinschaft in der Gemeinde wirklich gelebt wird oder ob das nur Pia Desideria ist, fromme Wünsche. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Nicht wenige Menschen gehen auch davon aus, dass das Abendmahl dazu da ist, um den Glauben zu stärken. Aber das ist es gar nicht. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl daran, was Christus getan hat für uns. Und mit dem Abendmahl wird am Ende nichts empfangen, sondern es wird etwas verkündigt. Es wird nämlich verkündigt, dass Christus für den, der es nimmt, gestorben ist. Es ist praktisch ein öffentliches Bekenntnis. In Korinth gingen sie lieblos miteinander um. Die waren sich dessen gar nicht mehr bewusst, was die da machten. Die trafen sich sonntags abends, haben das Brot genommen, haben dann zu Abend gegessen und danach haben sie den Wein getrunken, wenn sie den noch gescheit halten konnten, und dann sind sie wieder nach Hause gegangen, ab dafür. Das war's. Und darum sind wir heute aufgefordert, das Abendmahl ganz bewusst einzunehmen. Bewusst in dem Wissen, was das für jeden von uns bedeutet. Und bewusst deshalb, weil wir wissen, wir werden alle durch das gleiche Blut erlöst. Keiner von uns braucht mehr vom Blut Jesu und keiner von uns kann sagen, ich brauche nicht ganz so viel. Wir brauchen alle die Vergebung des Herrn Jesus. Und darum sollten wir dieses Abendmahl ganz bewusst feiern. Und wenn wir das nachher tun und du stellst fest, Mensch, da ist noch irgendeine Schuld in meinem Leben, die habe ich Gott nicht bekannt, das habe ich immer unter den Tisch gekehrt oder habe ich nie benannt, das kann ja sein, dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch dafür ist Abendmahl da, dass ich Sünden nochmal ganz bewusst bekennen kann. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Abendmahl erinnert uns immer wieder neu daran, dass wir mit Christus die Chance haben, jeden Tag neu zu beginnen. Wir sollen daran erinnert werden, was Christus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist und dass dieser Tod was gekostet hat, dass das teuer war, dass das kein leichtes war zu sterben. Und natürlich nehmen wir das Brot des Abendmahls und wir trinken in unserem Fall den Traubensaft des Abendmahls. Und das ist und bleibt ein Symbol. Luther hat mal gesagt, im Abendmahl ist Christus in, mit und unter den Elementen. Was heißt denn das? Ja, das heißt alles und doch gar nichts. Du kannst das nicht eigentlich wirklich begründen. In, mit und unter den Elementen. Brot und Traubensaft bei uns sind und bleiben ein Symbol und sonst nichts. Aber, und das ist auch wichtig, wir nehmen das Abendmahl ganz bewusst als Gemeinschaftsmahl. Könnt ihr euch noch erinnern, wir haben während der Corona-Zeit auch ab und zu Abendmahl gefeiert, via Film. Ja. Und auch da, auch wenn du das Abendmahl zum anderen Zeitpunkt genommen hast als andere in der Gemeinde, trotzdem ist es ein Gemeinschaftsmahl. Alle haben das gleiche Mahl eingenommen. Und wir sind alle als Gemeinde eine Einheit der Unterschiedlichkeiten. Wir sind alle verschieden. Und das ist nicht schlimm, dass wir verschieden sind. Aber wir haben alle, so wie an den Glauben, einen Glauben, der uns alle erlöst hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Abendmahl mit aller Ernsthaftigkeit feiern. Dass uns bewusst wird, das hat Christus wirklich viel gekostet. Es hat ihn Gottverlassenheit gekostet. Und das muss doch für ihn besonders schlimm gewesen sein. Wir sind doch so, wie wir sind, durch die Bank weg, alles letzten Endes Sünder. Aber der Herr Jesus war ohne Sünde. Und trotzdem sagt Gott, der Vater, mit dem er bis dahin seit Ewigkeit in engster Gemeinschaft lebend, jetzt wende ich mich von dir ab, weil da trägst du die Sünde und mit Sünde habe ich keinen Vertrag. Da kann ich nicht sein, wo Sünde ist. Den Herrn Jesus hat es viel gekostet, dass er für uns gestorben ist. Es war teuer. War ein teurer Preis, wir haben viel gekostet, wir sind wertvoll, kostbar. Und trotzdem, auch bei aller Ernsthaftigkeit, darf das Abendmahl auch ein freudiges Mahl sein, weil wir wissen sollen, im Glauben an Jesus Christus ist wirklich alle unsere Schuld vergeben. Und das Abendmahl will uns daran erinnern. Es ist ein Gedächtnismahl, ein Erinnerungsmahl. Vielleicht das noch als letzten Satz. Du darfst nicht denken, dass du darum, weil du am Abendmahl teilgenommen hast, erlöst bist. Erlöst bist du, weil Christus für dich gestorben ist. Und das Abendmahl soll dich daran erinnern, dass das passiert ist. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du für jeden, der an dich glaubt, auch gestorben bist. Was das für uns Menschen bedeutet, das können wir nicht wirklich erahnen und auch nur annähernd einschätzen, wie teuer der Preis war, den du für uns zur Ewigkeit bezahlt hast. Und umso mehr wollen wir dir danken, lieber Herr, dass wir das wissen dürfen, dass wir im Glauben an dich wirklich von aller Schuld befreit sind. Dass wir mit Null anfangen können, immer wieder neu, und dass wir wissen dürfen, deine Vergebung, dein Erbarmen gilt uns jeden Tag neu. Lass uns darum auch, wenn wir nachher gemeinsam das Abendmahl feiern, das wertschätzen und wertachten, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir in Würde vor dir das Abendmahl einnehmen. Danke dafür, Herr, dass du uns alle kennst und dass du auch der bist, der in unsere Herzen sieht und der uns das vergeben will, was da an Schuld und Sünde manchmal ist. Danke dafür, dass jeder, der dir glaubt, mit dir leben darf. Und dass du ihm deine Barmherzigkeit auch im Abendmahl immer wieder neu zeigen willst. Amen.